Island Kids Philippines ist ein Hilfswerk vor allem für Kinder, aber auch für Familien in den Philippinen, wo der Thomas Kellenberger gegründet hat. Er hat sich zu der Lebensaufgabe gemacht, in den Philippinen zu helfen. Und genau der Mann ist jetzt bei uns im Studio. Hallo Thomas.
Ciao Joy.
Was hat in den Philippinen bei dir den Anstoss gegeben, dass du Island Kids Philippines hast wollen gründen?
Das war gar nicht geplant. Also, ich bin dann 2007 auf die Philippinen gereist, weil ich auch tauchen und das ganze Land bereisen. Und bin eingeladen von einem Freund, der dann auf der philippinischen Botschaft zu Bern gearbeitet hat, wo ich eben gewohnt habe, Zeit lang. Und wie wir eigentlich in diesem Cagayan angekommen sind, mit dem Taxi in die Stadt gefahren vom Flughafen, sind wir an der städtischen Mülldeponie durchgefahren. Und nachher habe ich dort die Wertstoffsammler gesehen auf dieser Halde. Mütter, Väter, Kind. Und dann hat es mich gepackt.
Du sagst Wertstoffsammler. Was sind Wertstoffsammler?
Wertstoffsammler sind Menschen, die auf der Mülldeponie von der Grossstädte, also wir hier recyceln, die sie dort aus dem Abfall lesen und das nachher an Zwischenhändler verkaufen, die das wiederum an Recyclingfirmen weiterverkaufen und sie sich mit dem eigentlich ihren Lebensunterhalt verdienen. Häufig liest man in den Zeitungen oder gehört im Fernsehen, reden sie über die Müllsammler. Und das ist eigentlich absurd, weil es sammelt niemand Müll. Also die Menschen, die sammeln die Stoffe, die man eben noch brauchen kann, aus dem Abfall und lassen den Müll liegen. Das ist echt ein wichtiger Punkt.
Dein Kollege hat dich eingeladen, auf die Philippinen mitzukommen. Du bist an diesen Wertstoffsammlern vorbeigefahren. Was hat dich jetzt gepackt an dem, dass du Island Kids Philippines gegründet hast?
Das ist noch schwierig zu sagen. Ich habe einfach sofort gemerkt, plötzlich war das da gewesen, wo ich irgendwie wahrscheinlich tief in mir innen schon lange gesucht habe. Also ich war immer ein Träumer, habe schon in der Schule aber zum Fenster rausgeschaut während dem Matheunterricht und irgendwie von Reisen ins Ausland träumt, von anderen Kulturen träumt, anderen Menschen. Und plötzlich hat es mich jetzt gerade hier eben bei dieser Müllhalde gepackt und ich habe gemerkt, ich will die Menschen lernen kennen. Es hat mich nicht gepackt im Sinne von, dass ich einfach extrem bedauern hatte und das Gefühl hatte, ich müsse jetzt die Welt retten. Ich hatte einfach einen Drang, die Leute lernen zu kennen, dorthin zu gehen. Und während der Taxifahrt habe ich zum Ray gesagt, «Los, ich möchte unbedingt die Menschen lernen kennen, ich möchte dorthin morgen.» Und dann hat er mich so angeschaut und gesagt, «Kannst du nicht einfach dorthin? Ich kann dort doch nicht einfach rein. Und es ist gefährlich dort und es ist es brennt dort, die Köder brennt und so weiter. Kannst du nicht dorthin?» Ich habe gesagt, ich wollte jetzt echt, ich gehe morgen einfach dorthin. Und als er gemerkt hat, dass es mir wirklich ernst ist, hat er gesagt, ja gut, dann müssen wir zum Stadtpräsident gehen, fragen für eine Bewilligung, oder dass du drauf kannst. Und dann habe ich einen Brief geschrieben, am gleichen Abend eigentlich noch. Und dann haben wir dann den Morgen ins Stadthaus gebracht, zum Stadtpräsident. Und wahrscheinlich nur durch das, dass die einander gekämmt haben, hat er das bewilligt. Und dann konnte ich auf die Halde können und die Menschen lernen kennen.
Was war dein erster Eindruck, wo du dann die Menschen kennenlernen konntest?
Wir sind mit so einem Government Car, so mit einem Pickup, sind wir auf die Halde gefahren. Und eigentlich hätte ich sollen drinnen bleiben. Und als das Fahrzeug angehalten hat, bin ich einfach intuitiv ausgestiegen und runtergelaufen zu den Leuten, die dort im Wertstoffsammler waren. Da hatte es Kinder, da hatte es ältere Leute gehabt. Es hatte eine schwangere Frau gehabt, ist mir dann aufgefallen. Und um die Leute herum hat es Müll, der gebrannt hat, der sich selber irgendwie entzündet hat durch Gase und Hitze dort. Es war extrem heiss gewesen dann, es war Sommer gewesen auf den Philippinen, gegen die 40 Grad. Und als ich den ersten Kontakt zu diesen Leuten hatte, sind sie sofort offen auf mich zugekommen. Aber es hat niemand irgendwie bettelt von mir oder sonst irgendetwas, wie man das vielleicht kennt häufig. Sondern die sind gekommen mit einer Neugier, gerade so wie ich eben ohne Neugier hatte. Und wir haben lange angeschaut und gelacht und haben irgendwie angefangen, uns mit ein paar Brocken Englisch, die sie haben können, und mit Händen und Füßen verständigen. Und es ist sofort ganz eine spezielle Beziehung ist dort entstanden. Und all das um mich herum habe ich vergessen. Also ich habe den Köder vergessen, ich habe den Rauch vom verbrannten Plastik vergessen. Und bin auf die Menschen fokussiert gewesen und habe einfach gemerkt, da ist Wärme da, da ist Akzeptanz da gegenseitige und es hat mich wahnsinnig berührt. Und dort habe ich gemerkt, hier werde ich nicht länger bleiben. Das ist das, was ich irgendwie darauf gewartet habe.
Vorhin bist du da Kantonspolizist gewesen. Kantonspolizist und Präsident und Gründer von einer Hilfsorganisation. Was sind da Gemeinsamkeiten?
Ich denke, Gemeinsamkeiten, wenn ich schaue, was ich jetzt mache hier und was ich vorher bei der Polizei in Bern gemacht habe, da gibt es schon Parallelen. Also einerseits das Unbestimmte, die Ungewissheit, die man manchmal hat. Bei der Polizei war es so, dass du einen Dienst angefangen hast, zum Beispiel Freitagnachtdienst, und du hast nicht gewusst, was als nächstes kommt. Am Anfang bist du vielleicht auf einem Stützpunkt, hast dort ein Briefing gehabt, hast dann noch administrative Sachen erledigt, vielleicht irgendwie etwas noch verschreiben, was du musst. Und plötzlich ist ein Funkspruch, fahren sofort zu der und dieser Strasse, das Hausnummer auch, dort ist eine häusliche Gewalt im Gang, und nachher springt man los, legt irgendwie kugelsichere Weste an, steigt ins Auto und fährt mit Blaulicht los. Und das Adrenalin schießt einem mit den anderen und man weiss nicht, was kommt jetzt als nächstes. Wie sieht das aus mit dieser Gewalt? Sind da Waffen im Spiel? Ist physische Gewalt schon angewendet worden? Ist es nur irgendein lauter Streit, den Nachbarn gehört haben? So viele ungewisse Sachen. Und genau gleich ist es irgendwie jetzt beim Hilfswerk. Es gibt Sachen, die sind planbar. Zum Beispiel, dass ich jetzt hierher bekomme und mit dir ein Radiointerview darf machen. Andere Sachen, die passieren natürlich einfach gerade in einem armen Viertel. Und bei uns bei Mülldeponie haben wir halt mit vielen Faktoren zu kämpfen, wie Krankheiten, Unfälle, Gewalt. Häusliche Gewalt ist auch wieder ein Thema. Sehr viele suchtkranke Menschen, Alkoholsucht, Klebstoffsucht unter den Kindern. Und das führt natürlich zu sozialen Problemen. Und das führt auch immer wieder zu Situationen, wo man recht flexibel nehmen muss, reagieren, agieren. Und ja, das ist irgendwie schon dort wieder, dass Adrenalinmenge da und halt einfach, dass nicht alles geplant ist und dass man, auch wenn man Strukturen versucht zu haben, dass es halt einfach sehr viele Sachen gibt, wo man wirklich muss können Vertrauen haben und nicht auf den Kopf verlieren einfach, ja.
Du sprichst süchtige Kinder an, du sprichst Wertstoffsammler an und hast das Hilfswerk gegründet. Was genau willst du denn jetzt mit dem Hilfswerk bewirken?
Wir haben von Anfang an gesagt, was wir möchten bewirken für die Menschen, die bei der Müllhalde, gerade vor allem für die junge Generation, ist eine Chancengleichheit. Und dass sie den Horizont aufdrehen und die Welt anfangen entdecken und sehen, was sie für eigenes Potenzial haben und was sie mit diesem Potenzial alles erreichen können. Ich kann mich erinnern, wir haben ganz am Anfang, als wir das Projekt gestartet haben, haben wir mal ein Interview gemacht mit Kindern. Wir waren einfach dort im Slum und haben mit Kindern, die wir bereits gekannt haben, länger, wo wir schon Beziehungen aufgebaut haben, haben wir sie gefragt, was möchtest du werden, was ist dein Traum in deinem Leben? Und dann ist Schultern zucken gekommen, andere haben verlegen gelächelt, andere haben gesagt, ja, was ist ein Traum im Leben? Und dann haben wir gesagt, ja, was möchtest du werden, wenn du zum Beispiel die Schule fertig machen kannst? Und wenn du erwachsen bist und arbeiten kannst, und die einen haben gesagt, ja, Wertstoff sammeln, weil das ist ja das, was sie gemacht haben dort. Und andere haben Ambitionen gehabt, wie nach Manila gehen und als Hausmädchen arbeiten. Und bei der Giel war immer so die höchste Ambition, war vielleicht Jeepney Driver. Also das Jeepney ist das öffentliche Verkehrsmittel auf den Philippinen. Das sind so alte amerikanische verlängerte Jeepen. Mit denen fahren oder der Jeepney Conductor sein, also der, der hinten auf dem Trittbrett stehen kann und das Geld einkassieren. Das waren so die Ambitionen von den Kindern und von den Jugendlichen dann zumal. Und in den letzten 7 Jahren ist natürlich viel gegangen. Und wenn wir heute unsere Schüler fragen, was möchtest du machen nach der Schule, dann sind wirklich Träume da, sind Ambitionen da, die grösser sind. Also, sie sagen zum Beispiel, ich möchte Lehrerin werden bei Island Kids oder ich möchte Krankenschwester werden im Spital. Oder Giele sagen zum Teil nachher auch, ich möchte Polizist werden, so wie du bist. Oder ich möchte Ingenieur werden und ein neues Schulhaus bauen. Plötzlich ist eine ganz neue Welt aufgebrochen für die Kinder, für die Jugendlichen. Ein ganz neuer Horizont ist da. Und das ist genau das, wo wir fördern wollen. Und das ist genau der Grund, warum ich gerne hierher bin, weil ich sehe, dass Radio Chico da irgendwie auf einer ähnlichen Schiene fährt und eben auch von Träumen, von Visionen von diesen Kindern redet.
Ja, genau. Und Wir finden ja auch bei euch auf der Webseite, dass ihr Charakter fördern bei den Kindern. Wie fördert man einen Charakter von einem Kind?
Ich denke, ganz wichtig ist dort, dass man einem Kind Liebe gibt. Dass man überhaupt den Mitmenschen Nächstenliebe gibt. Dass man sie akzeptiert, wie sie sind und wo sie sind, wo sie stehen. Wir arbeiten mit sehr vielen Leuten zusammen, die für die Gesellschaft nicht akzeptabel sind, die vielleicht durch ihre Armut, durch ihren Hintergrund auch haben Sachen gemacht, die für die Gesellschaft störend ist. Oder die Gesellschaft sagt, die stinken grusig, oder der darfst du nicht aus dem Auto aussteigen, vielleicht wird dir etwas gestohlen und so weiter. Und das ist natürlich sehr schädigend für die Menschen auch. Und dort habe ich einfach gemerkt, wenn man einem Kind Liebe gibt, auch wenn man einem Strassenkind, das jahrelang auf der Straße gelebt hat, Kleinkriminalität begangen hat, vielleicht in einer Krebsstoffsucht drin war oder sogar aus einem Prostitutionshintergrund gekommen ist, wenn man so einem Kind wirklich Liebe gibt und es akzeptiert, dann fängt es plötzlich an, aufbrechen auf einen neuen Weg. Wenn es Liebe überkommt, kann es plötzlich auch Liebe anfangen erwidern und die Verantwortung übernehmen für die Menschen. Und das ist genau das, was wir dem Kind möchte geben. Sie gerne haben, sie akzeptieren, ein Potenzial aufzeigen und das in ihnen fördern, sodass sie das nachher auch machen können, dass sie das auch weitergeben können, dass sie wie ein Licht werden können. Wenn ich die Chance vor allen Kindern zu reden, sage ich immer, ihr seid Zukunft, ihr seid Nation Builders, ihr seid Zukunft von eurer Community, also von dort, wo ihr lebt, von eurer Familie, vielleicht von der ganzen Nation. Wer weiss, was ihr alles noch werdet machen, wer weiss, was Gottes Plan ist für euch. Also der besteht ein Plan. Etwas wartet in euch hin und es geht darum, das zu entdecken und aufzubrechen auf diesem Weg. Und ich spüre, dass wir ganz auf einem guten Weg. Klar, das Leben der Kinder, das verändert sich nicht von heute auf morgen, es braucht mehrere Jahre, es braucht vielleicht eine ganze Generation. Aber wir sehen jetzt doch bei denen, die jetzt länger schon bei uns dabei sind, da ist ganz, ganz viel passiert in dieser Zeit. Und die fangen an, wirklich Verantwortung übernehmen und die Liebe, die sie bekommen haben, auch weiterzugeben an andere. Und das gibt eine Kettenreaktion. Und ich habe das Gefühl, das gibt ganz eine gute Entwicklung nachher, auch in dem Armenviertel, gerade bei der Mülldeponie zu gehen.
Ihr habt ja auch eine Pflegefamilie mit ziemlich vielen Kindern jetzt für eine Pflegefamilie. Wie funktioniert das? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, wir haben ein Shelter Home mit einem Mädchen-Teil und einem Gielen-Teil. In der Nacht ist das getrennt natürlich. Durch den Tag haben wir aber Gemeinschaft, wir essen zusammen, wir haben zusammen Aktivitäten. Die Kinder gehen morgen natürlich in die Schule, sind nachher in der Tagesschule, kommen am Abend heim. Und wir versuchen das Ganze nicht institutionell zu führen, sondern wir versuchen möglichst so gut wie es geht Familie zu sein. Und gleich braucht es natürlich gewisse Strukturen, also dass mit 52 Leuten so in einem Campus, dass das gut funktioniert, braucht Strukturen, braucht fixe Abläufe und Zeiten. Und die Kinder und vor allem die Jugendlichen, die Eltern auch gerade, müssen sehr viel Eigenverantwortung übernehmen. Also die ganzen Arbeiten, die im Haus anfallen, sei es das Kochen, sei es das Putzen, die Kleider waschen, wir haben übrigens keine Waschmaschine, wir tun alles von Hand waschen. Das ist alles recht gut durchorganisiert, die haben ihre Ämtli-Pläne, jeder hat ein Ämtli, das alterniert dann, so dass alle alles lernen machen. Am Morgen muss man natürlich relativ früh mal auf, Filipinos sind früh aufstehen, weil die Sonne geht früh auf, um 6 Uhr ist sie schon Hunger. Und die Frühsten, das ist die Küchenmannschaft, die stehen alle um 5 Uhr auf, nein, um 4 Uhr auf, und die anderen kommen nachher um 5 Uhr nach, und dort ist eigentlich recht klar, wenn das wäre, halt jetzt geht man duschen, wenn das man das macht, wenn das man diesen Schritt macht, bis man am Tisch hockt und gegessen hat. Und dann geht es in die Schule. Und so hat man recht einen Ablauf drin. Und doch haben wir immer wieder Momente, wo wir auch spontan sein können, wo wir die Gemeinschaft einfach geniessen zusammen. Und immer am Samstag, das ist unser Outdoor-Tag, wo wir rausgehen. Da gehen wir meistens laufen, wandern, irgendeinen Fluss baden. Machen irgendetwas in der Natur oder gehen auf unsere Farm, die dort lernen, wie man Mais sagt oder erntet. Und das ist immer so ein Tag, wo man wirklich, man kann raus vom Haus, man kann von Schuhen weg, vom Haus weg und einfach in der Natur sein und das geniessen.
In der Semesterferien bist du ja auch mit 13 Jungs, glaube ich, rausgegangen, gehen wandern, auf eine zweitägige Wanderung. An was kannst du dich dort noch erinnern?
Ja, das war ganz etwas Spezielles. Wir wollten das schon lange machen, von Cagayan über das Hinterland, das ist so eine bergige Landschaft, nach Iligan laufen und dort in so ein Camp von Freunden, Community von Freunden, wo ich 2010 bereits einmal war. Und die leben dort eigentlich abgeschottet von der Zivilisation. Das sind Selbstversorger, produzieren auch ihren eigenen Strom mit einem Mini-Wasserkraftwerk, haben ihre Häuschen selber gebaut. Schon lange wollte ich mit den Gielen dort herlaufen. Und jetzt, bevor ich in die Schweiz bin, habe ich gemerkt, jetzt ist der Zeitpunkt da, jetzt müssen wir noch gehen. Und dann habe ich das einfach planen. Und die Philippinen haben natürlich nicht so gutes Kartenmaterial wie wir. Und ich habe mich nachher verplant, verschätzt mit der Distanz. Und der erste Maßstab, wir das in 2 Tagen eben machen, und der erste Maßstab ist nachher wesentlich länger gegangen, als ich gedacht habe. Ich habe eigentlich mit 40 Kilometern gerechnet am ersten Tag. Das habe ich gewusst, das können wir schaffen mit den Jungs, weil wir haben ja schon mal 35 gemacht, wir sind ja schon mal auf einem Tappo gewandert und das ist gegangen von dem her. Aber irgendwie ist nach 40 Kilometern der Ort, wo wir herren wollen, noch nicht in Sicht gewesen. Und dann habe ich angefangen, Leute fragen dort unterwegs, ist das noch weit? Und da hat es unterschiedliche Aussagen gegeben. Die einen haben gesagt, auf Cagayan de Oro zurück sei näher. Dann dachte ich, nein, das kann ja nicht sein. Und andere haben gesagt, ja, sie geht sicher noch halb so weit wie nach Cagayan. Dann denke ich, okay, das ist sicher realistischer, aber das ist auch noch doch viel zu weit. Und wir hatten keine andere Wahl gehabt. Wir hatten kein Zelt und nichts dabei gehabt. Wir mussten einfach da müssen laufen. Und am Schluss sind das 60 Kilometer geworden. Und das war extrem hart gewesen, für Giele, für mich auch. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, dass das Ganze einen schönen Effekt hatte. Als wir sind losgelaufen, nämlich beim Haus, ist das Grüppeli für sich und das Grüppeli für sich und zum Teil die Zankereien, wie man es halt manchmal hat. Oder dann haben sie einander gesagt, ja, machst du den Rucksack nicht mehr oder so. Manchmal hat es so ein bisschen, hat man einander gecancelt. Und was nachher passiert ist, was allen bewusst wurde, ist, dass es jetzt auch noch eine Weile geht und wo wir alle todmütig waren. Die Stärkeren haben angefangen, Rucksäcke von den anderen zu tragen. Wir sind schön als Gruppe zusammengeblieben. Jeder hat sich angefangen, um andere zu kümmern. Und das ist eigentlich genau das, was ich mit so Aktivitäten möchte bewirken. Also, dass man den Zusammenhalt kann fördern kann, dass man zueinander anfängt zu schauen. Und am Schluss sind wir auf alle Fälle dort müde, am ersten Maßstag angekommen und sie einfach irgendwie auch gleichwohl erfüllt gewesen und haben ein gutes Gefühl gehabt, dass man das hat geschafft zusammen, die ganze Distanz. Am zweiten Tag ist der dafür dann nur 32 Kilometer gegangen, das war eben dann kürzer gewesen und das war dann auch mal ein wunderschönes Erlebnis gewesen und auch im Camp, wo wir dort dann sehen konnten, hat man gemerkt, der ganze Weg dorthin, die 92 Kilometer, die haben aus dieser Gruppe, die da ist gestartet, 2 Tage vorher wirklich ein eng verbundenes Team gemacht. Das war kein Streit. Wir haben 3 Tage lang in diesem Camp dort gelebt. Und es war einfach Frieden. Es war wunderschön.
Die Kinder haben sozusagen Zusammenhalt gelernt. Was hast du bis jetzt lernen, seit du das Projekt aufgezogen hast?
Also in den letzten 4 Jahren durfte ich sicher mal lernen, was ich für Schwächen habe. Du kommst plötzlich in die Tiefe hinein, wo du erkennst, wie schwach das du eigentlich bist und wo du vorher gar nicht bist damit konfrontiert worden, weil vorher bin ich vielleicht in einer Gesellschaft gewesen, wo ich recht so in einer Komfortzone hinten war, in allen Bereichen, sei es das finanziell, vom Sozialen her. Es ist einfach gelaufen, es ist einfach gegangen. Vielfach habe ich vielleicht über Sachen mich beklagt und gejammert, die nicht halb so tragisch waren und nicht halb so wichtig. Und in den letzten 4 Jahren, vor allem, als ich denen gelebt habe, ja, habe ich eigentlich gemerkt, was für mich wirklich anfangen im Leben, was wirklich vielleicht wichtig ist. Und bin einfach mit mir selber auch viel intensiver konfrontiert worden.
Gibt es etwas, was du uns noch abschliessend sagen willst?
Ja, ich möchte einfach euch und den Zuhörern auch abschliessend ins Herz legen, Gott positiv durchs Leben. Was auch immer passiert, was auch immer kommt, denkt immer positiv, glaubt an das Gute, auch wenn ihr den ganzen Tag schlechtes gehört und umgekehrt und viel jammern, glaubt an das Gute, sagt jeden Tag Merci, dass ihr aufstehen dürft, dass ihr Arme, Beine habt, könnt sehen, seid dankbar für das, was ihr habt. Und geniesst die Zeit hier auf Erde ist limitiert. und entdeckt in dieser Zeit euer Potenzial. Und vor allem, und das ist das Allerwichtigste, liebt euren Nächsten. Das ist einfach etwas, was mir ganz wichtig dünkt. Und aus dieser Nächstenliebe heraus kann so viel Gutes entstehen. Und man kann wirklich Berge versetzen mit dem.
Danke vielmals. Und jetzt lassen wir doch gerade noch deinen Liedwunsch, nämlich von der Mahalia Jackson, Amazing Grace. Danke, dass du bei uns bist, Thomas.
Danke auch, Joy.